dann komme ich zu meinen anderen Vorreden, weil ich habe so einige Vorbemerkungen, bevor ich so richtig in meinen Beweiszweck einsteige. Und die eine Vorbemerkung ist, dass bei Migration und Migrationsproblem, wie das immer besprochen wird, seit Jahren in Österreich, in Deutschland genauso, und auch aktuell wieder total Thema ist. Wenn über Migration und Migrationsproblem geredet wird, ist da meistens gedacht an die sogenannte irreguläre Migration, also an Geflüchtete. Und das ist total durchgesetzt, dass sie dann besprochen wird als eben Riesenproblem, als eine der großen Herausforderungen für die Politik oder gleich für das Land. Und dann gibt es eine andere Seite, die den Umgang mit dieser Art von Migration kritisiert, in einer humanistischen Art, die also nicht gleich dran denkt, das sind unerwünschte Migranten, sondern die bei den Migranten erstmal dran denkt, dass es ja immerhin auch Menschen sind und darüber erschrickt, wie mit denen umgegangen wird, wie die abgehalten und zurückgewiesen und abgeschoben und behandelt werden und wie über sie geredet wird. Und die kritisieren dann die Politik, die sowas veranlasst und propagiert. Und ich werde am Ende der Veranstaltung auch darauf zu sprechen kommen. Aber wenn es jetzt vorher in diesem Vortrag ganz lange überhaupt nicht um diese Art von Migration geht, also um die, die der Staat irregulär nennt, sondern um die sogenannte reguläre, die hauptsächlich in Arbeitsmigration besteht, dann, und wenn ich dann eine ganze Weile rede von Kapitalismus und von dessen staatlicher Betreuung, dann ist es nicht einfach ein Themenwechsel oder sogar eine Themenverfehlung, sondern diese irregulär genannte Migration, die ist eben ein Anhängsel, inzwischen ein ziemlich großes, aber eben immer noch ein Anhängsel von der, die der Staat reguläre Migration nennt. Und die, diese reguläre, auch die hat nichts zu tun mit einem großen bunten Fest der Kulturen oder sowas oder mit Humanismus und Weltoffenheit, sondern das soll dann die Behauptung sein, man kann an ihr lernen, was das Prinzip davon ist, dass ein Land wie Österreich Migration einerseits in Gang setzt und will und benutzt, und andererseits von den Politikern bis zum Normalo für ein Problem hält. Und man kann dann auch feststellen, das ist jedenfalls meine Hoffnung, dass die Kritik an der Politik, die mit Migrantinnen und Migranten gemacht wird, mit dem Attribut inhuman zwar bestimmt meistens getroffen ist, aber eben verpasst, was dann die wirklichen Gründe dafür sind, was sie tut. Und dass die Gründe, die liegen nicht einfach drin, dass da Unmenschen am Werk sind. Also nochmal, was ich jetzt heute für eine Frage klären will. Ich möchte zeigen, oder ich möchte erstmal davon ausgehen, dass auf der einen Seite sowas gilt und sowas als geltend besprochen wird, was zum Beispiel so ein wunderbarer ehemaliger deutscher Außenminister mal gesagt hat: Migration ist die Mutter aller Probleme. Also diese christliche Weisheit, die wird auch heute wird immer gesagt, genau so ist es doch. Das ist für alle Politiker klar und was für sie auch klar ist, ist, das verfängt beim Publikum. Da gehen sie einfach felsenfest davon aus. Deshalb ist es bei jedem Wahlkampf auch von jeder Partei Thema. Also bei der letzten Wien-Wahl zum Beispiel waren ja diese migrantischen Jugendbanden so ein Thema. Die SPÖ, da hat der steirische Chef neulich, ich weiß nicht, wie lang es her ist, gesagt, bei der Migration hat sich die SPÖ weggeduckt. Was überhaupt nicht stimmt, weil sie in ihrem Wahlprogramm für 2024 für die Nationalratswahlen zum Beispiel geschrieben hat, die österreichische Bevölkerung hat kein Verständnis für jahrelange Verfahren. Und dann kommt noch ein bisschen mehr, wie das auch für die Flüchtlinge schlimm ist. Asylverfahren müssen deshalb rechtsstaatlich korrekt in höchstmöglicher Geschwindigkeit durchgeführt und abgeschlossen werden. Die ÖVP, die wirbt gleich damit, dass unter Karner die Asylzahlen viel niedriger sind als unter Kickl. Und so weiter. Also jeder kennt das, jede Partei kennt das als großes Wahlkampfthema. Die gehen davon aus, auch die Bevölkerung hält das für das große Problem. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sagen Politiker auch und machen eine Politik gemäß dem Motto, die Migration gehört zu Österreich. Manche sagen sogar, es gibt zu wenig Migration nach Österreich. Und da ist natürlich gemeint von der richtigen, von der, die sie regulär nennen, von der sie sagen, die ist in unser Wirtschaftssystem und nicht in unsere Sozialsysteme. Das sagt übrigens sogar die FPÖ. Ohne diese Sorte Einwanderung kommt Österreich nicht aus. Und tatsächlich ist Österreich ja auch, inzwischen mit einem Anteil von 27,8% Menschen mit Migrationshintergrund, gemäß einer statistischen Definition, längst das, was man ein Einwanderungsland nennt oder nennen könnte. Wie passt das jetzt zusammen? Also das ist die zu klärende Frage. Dass Migration einerseits als riesiges Problem, das über allem steht und überall reinspielt, besprochen wird und andererseits als Notwendigkeit besprochen wird, als etwas, was es unbedingt braucht. Da könnte man jetzt sagen, ja, passt vielleicht so zusammen. Es gibt eben zwei Sorten Migration. Eine gute, die heißt regulär, das ist die Abteilung Notwendigkeit. Und eine schlechte, habe ich mich jetzt stumm gemacht? Nee. Irreguläre, und die ist die Abteilung Problem. Allerdings hat man mit so einer Erklärung nichts erklärt, sondern man hat nur wiederholt, dass offenbar beides gilt. Also man kennt dann einfach zwei Namen für die beiden Seiten, irregulär und regulär. Und außerdem ist es auch so, dass die wirkliche Politik, die diese Scheidung ja selber definiert, dass die lauter Vermischungen zwischen den beiden Sphären macht. Da gibt es dann ja so Ideen, das kennt ihr alle, wenn schon Leute mit im Asylbewerberverfahren hier sind und wir einen Fachkräftemangel haben, könnten wir die doch dafür hernehmen. Das sind dann so pragmatische Ideen, die dann zum großen Streit in der politischen Klasse führen. Und umgekehrt gibt es auch andere Vermischungen, wo gesagt wird, Arbeitskräfte vom Balkan, die sollen hierher kommen und hier arbeiten, klar. Aber die sollen dann auch möglichst schnell wieder verschwinden. Die sollen bloß nicht hier ansässig werden. Und dann ist es auch so, dass in der Ansprache ans Volk, die die Politiker machen, denen ein Nationalismus oder dem Volk immer ein Nationalismus nahegebracht wird und ein Überlegenheitsgefühl und ein Vorbehalt gegenüber Fremden, dass solche Unterscheidungen eh nicht mitmacht. Also das ist dann einfach, Fremde gehören nicht hierher und da ist es ganz egal, ob die jetzt arbeiten oder nicht, ob die irgendeinen Aufenthaltstitel haben oder nicht. Wir werden überfremdet, wir haben ein Problem mit fremder Kultur und so weiter. Da kommt das sowieso nicht vor. Und was ich aber sagen will, ist, das ist eben keine bloße Volksstimmung, sondern in diesem komischen Widerspruch, da spiegelt sich eine Zwiespältigkeit wider, die der Staat selber in Sachen Migration hat, die eben nicht aufgeht in diesem einerseits, andererseits von regulärer und irregulärer Migration, weil die Problemseite der Migration, die an den Flüchtlingen so gerne bebildert wird, überhaupt nicht erst bei denen anfängt, sondern die ist schon in der Einwanderungspolitik, wo der Staat sich selber darum kümmert, dass es Migration gibt, ständig virulent. Und deshalb, das habe ich ja vorher schon mal angedeutet, geht es im Vortrag auch erstmal um die sogenannte reguläre Migration. Und übrigens ist es auch nicht so, dass die Frage, ob und welche Migration sich für Österreich gehört, einfach irgendwie eine Definitionssache von verschiedenen politischen Weltanschauungen wäre. Also dass es auf der einen Seite so progressiv weltoffene gibt und auf der anderen Seite so rückständig nationalistische. Sondern was ich behaupten will und was ich heute beweisen will, ist, Migration gehört objektiv notwendig zu einer modernen Nation wie Österreich, die sich in der globalen kapitalistischen Konkurrenz aufstellt. Da gehört sie notwendig dazu, einerseits. Und andererseits wegen dem, was so ein schönes Gemeinwesen ausmacht, wie Österreich eins ist als Nation, gehört genau wegen dem genauso notwendig auch der nicht auszurottende Verdacht dazu, dass es von den Migranten eigentlich viel zu viele gibt und immer die Falschen und dass damit das Recht der echten Einheimischen verraten wird. Und beides hat seinen Grund im Staat und seiner Raison selber. Diese beiden Seiten, die ich jetzt behauptet habe und die ich beweisen will, die erläutere ich in zwei Kapiteln. Das heißt, jetzt ist die lange Vorrede zu Ende. Also erstmal dazu, warum zu einer Nation wie Österreich Migration objektiv dazugehört. Der Grund für die Migration nach Österreich ist ja kein Geheimnis. Also es ist nicht irgendein kosmopolitisches oder humanistisches Einsehen, sondern eben die Notwendigkeit vom Zuzug von Arbeitskräften. Und das will ich jetzt in drei Unterpunkten, will ich dazu was sagen, nämlich zum kapitalistischen Grund und Inhalt von dieser Art Migration, dazu, inwiefern die Migration staatliche Tat ist und dazu, wie die Migranten, also diese Arbeitsmigranten, behandelt werden. Also erstmal zum kapitalistischen Grund. der historische Ausgangspunkt von dieser modernen Migration nach Österreich heißt Nachkriegsboom. Also da hat ja europäisches Kapital mit Dollarkredit ein enormes Wachstum hinbekommen von seiner profitablen Produktion. Und das war in Westdeutschland besonders prominent, da hieß das gleich Wirtschaftswunder. Das hat sich in der Zeit mit seiner D-Mark zum zentralen Kapitalstandard in Europa gemacht. Galt ja aber auch hier, der Nachkriegsboom. Und dieser Boom oder dieses Wirtschaftswunder wird zu Unrecht gerne gleichgesetzt mit einem Wohlstandsgewinn für die arme, kriegsgebeutelte Bevölkerung. Zu Unrecht deshalb, weil der Erfolgsmaßstab von dieser Nachkriegswirtschaft ja nie war, was die Bevölkerung davon hatte, sondern allemal Kapitalismus, also Wachstum des Kapitals. Das war das, was das Gute daran ausgemacht hat und woran sich das zu bemessen hatte. Und darum war es auch nicht die Bevölkerung, sondern das Kapital, das nach zusätzlichen Mitmachern bei seinem Wirtschaftswunder gerufen hat. Für das war die heimische Arbeitskräftebasis nämlich zu dünn. Jetzt, was heißt das? Es gab ja nicht einfach plötzlich zu wenig Leute. Aber das Kapital hat die Leute, die da waren, dermaßen erfolgreich benutzt, dass es glatt unzufrieden geworden ist. Es hatte die Befürchtung, dass es an eine menschliche Schranke stoßen könnte. Also die Mannschaft, die es schon vor Ort benutzt hat, die war darin mangelhaft, dass sie nicht garantieren konnte, dass sie absolut verlässlich jeden erdenklichen weiteren Bedarf vom Kapital bedient, zu genau dem Preis und zu genau den Bedingungen, die es haben will. Und das ist eine Auskunft über den objektiven Status oder man könnte auch sagen über den Beruf einer Bevölkerung in einem kapitalistischen Land. Und das galt damals, es gilt heute genauso. Diese Bevölkerung ist benutzte Arbeitskraft und in Teilen ist sie nicht benutzte Arbeitskraft Reserve für das Kapital. In diesen beiden Eigenschaften ist sie nützlich und lebt sie für das Kapital. Also ein bisschen genauer, was ich damit meine, was man ja auch kennt. Also auf die benutzten Leute greift das Kapital zu per Lohnzahlung. Es zahlt denen Lohn dafür, dass die Leute für es arbeiten. Macht also eine Produktion, die sich alleine daran bemisst, das ist ihr Erfolgskriterium, dass mit dem Verkauf der Produkte, die diese fremde Arbeit herstellt, mehr Geld eingesammelt wird, als die Einrichtung des Produktionsprozesses gekostet hat für das Unternehmen. Und damit ist ja klar, und das ist jetzt kein Geheimnis, das ich erzähle, dass Löhne sich umso mehr lohnen, je niedriger sie sind. Das Zweite ist, Arbeitskräfte sollen jederzeit für alles verfügbar sein, was die Unternehmen so als lohnend ins Auge fassen. Also eben, das ist nicht die naive Frage, gibt es denn genug Leute, gibt es genug Hände für die zu erledigende Arbeit? Und das schließt ein, dass es immerzu mehr Arbeitskräfte auf Abruf geben muss, als das Kapital zum jeweiligen Zeitpunkt wirklich lohnend beschäftigt. Erstens deshalb, weil nur dann, jederzeit, wenn das Kapital irgendeinen Bedarf nach Mehrarbeit hat, es den friktionsfrei sofort stillen kann und eben zu den Bedingungen, die es will. Und zweitens auch darum, weil ja diese möglichst niedrigen Löhne, die es zahlen will, ein Produkt sind der Erpressung der Arbeitskräfte durch das Kapital. Und da in dieses Erpressungsverhältnis, also die müssen arbeiten, um ein Geld zu haben und das Kapital stellt sie ein, wenn es für sie, für es lohnend ist. Und in dieses Verhältnis fließt ja das Verhältnis zwischen den verfügbaren Überzähligen und den gerade Gebrauchten ein als Preissenker. Das ist übrigens, dass das für das Kapital so ein selbstverständlicher Anspruch ist, merkt man im Moment auch immer, also da muss man gar nicht an die Gastarbeiter denken, wenn von Fachkräftemangel die Rede ist. Da geht es ja auch nicht einfach darum, wir haben jetzt zu wenig Leute, um irgendwelche Arbeiten zu erledigen, sondern die könnten jetzt glatt zu hohe Löhne fordern. Das ist ja schrecklich. Also Mangelberufe sind solche Berufe, wo die Lohnforderungen zu hoch gehen und die Kapitalisten nicht mehr frei auswählen können, also so frei auswählen können, dass sie über den Lohn bestimmen. Also da merkt man, wie selbstverständlich das ist, dass der Kapitalanspruch doch bedient werden muss. Und das habe ich jetzt ausgeführt, um mal klarzumachen, was man eigentlich merken kann an den ausländischen Arbeitskräften, die hergeholt werden, auch über sich selber. Also was eine Bevölkerung in so einem Kapitalstandort wie Österreich merken kann an den Ausländern. nämlich was sie selber in ganz systematischem Sinne ist. Eben nichts anderes als die ausländischen Spiegelbilder, nämlich eben dieses auf Billigkeit abonnierte Gebrauchsmittel des Kapitals. Also dafür gibt es und braucht es Migration, für diese Art von Wachstum. Das ist der ganze Inhalt und Grund, der kapitalistische, warum es Migration gibt. Und jetzt zu meinem zweiten Unterpunkt. Es ist ja so, dass die Unternehmen mit diesem Bedarf keine Sekunde alleingelassen wurden, sondern die hatten ja einen tätigen Staat an ihrer Seite. Die Politik, die hat den Bedarf ihres Kapitals erkannt. Das war dann teilweise Gegenstand von Streits, also in Deutschland, aber auch in Österreich, war immer die Frage, wollen wir jetzt wirklich Fremdarbeiter haben oder Gastarbeiter? Die hatten immer verschiedene Namen. Aber auf jeden Fall war klar, das ist Sache des Staats. Also der ist das Subjekt dessen, was man Migration nennt und was ja oft Migrationsforscher den Migrantinnen und gleich dem Gattungswesen Mensch als Aktivismus nachsagen. Also da gibt es immer solche Ausführungen, Migration gab es schon immer, denkt mal an die Völkerwanderung und so weiter. Aber wenn man jetzt darüber redet, was ist Migration heute, wer macht die, dann ist es eben nicht einfach der Mensch, sondern dann ist das staatliche Tat. Also sowohl, dass die zustande kommt, als auch wie sie denn verläuft. Das wird politisch organisiert. Also auch Österreich ist ja nicht einfach irgendwie zu einem Einwanderungsland geworden, sondern das hat systematisch und nicht einfach im Verhältnis zu irgendwelchen migrationswilligen Menschen irgendwo auf der Welt das organisiert, sondern diese fremden Menschen sind ja selber Bürger von irgendeinem fremden Staat. Die stehen unter dessen Zugriff und sind Objekt und Adressat von dessen Politik. Also war das eine zwischenstaatliche Frage, diese Organisation. Das kennt man ja, diese Anwerbeabkommen zum Beispiel für die Gastarbeiter, die wurden zwischen Staaten geschlossen, ausgehandelt und abgeschlossen. Also dass ab den 50ern in Deutschland und ab den 60ern in Österreich zum Beispiel Türkinnen und Jugoslawen und Spanier und so weiter hergekommen sind, das war das Resultat von einem Geschacher zwischen diesen politischen Herrschaften der Leute um die jeweiligen Interessen an ihnen. Da ging es dann um sowas wie, welche Kosten und Aufgaben hat der Verschickungsstaat zu tragen? Muss der die Leute auswählen und transportieren und so weiter? Oder macht das der Ankunftsstaat? Welche Rechte haben dann die Bürger des Verschickungsstaats im Gastgeberland und so weiter? Und auf diese Weise vollzieht also der Staat den Bedarf des Kapitals nach zusätzlichen Arbeitskräften nach und macht deutlich, dass der auch seine Sache ist, dass er das genauso haben will. Er will die Migration haben für das Wachstum auf seinem nationalen Standort und darum organisiert er die. Ich zitiere hier nochmal, weil es so schön ist, zur Illustration ein Minister wieder aus Deutschland, aus der Adenauerzeit, also das war noch in der Zeit, wo drum gestritten wurde, ob es jetzt Gastarbeit braucht oder nicht. Das war Franz Josef Strauß, der war damals Minister für besondere Aufgaben. Also merken. Und der sah, jetzt Zitat, in dem gegenwärtigen Arbeitskräftemangel einen erheblichen Anreiz für die Gewerkschaften zu Lohnerhöhungsforderungen. Um diesem Motiv zu begegnen, sollte man endlich den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte zulassen. Und das ist ja nochmal eine schöne Klarstellung dazu, für wen das Wirtschaftswunder seine Wunder tun sollte. Weil Lohnsteigerungen, also Lohnerhöhungsforderungen, wo man ja sagen könnte, na wenn die durchkommen, na dann hat ja wirklich der kleine Mann und die kleine Frau was von diesem Wirtschaftswunder. Also wenn es wirklich so wäre, dass das Wirtschaftswunder das ist, geht es der Bevölkerung besser, na dann wäre es ja top. Also, aber der sagt gerade, das ist eine Riesengefahr. Das ist nicht nur nicht der Zweck, sondern das ist eine Gefahr für das Wirtschaftswunder und für den Aufschwung. Und in Österreich, da habe ich jetzt nicht so einen schönen besonderen Minister gefunden, aber da hat ja zum Beispiel der ÖGB, der hat damals, also der Gewerkschaftsbund, hat mit der Wirtschaftskammer das ausgehandelt, ob Gastarbeiter herkommen. Und da gab es das Raab-Ola-Abkommen, also zwischen den Chefs von diesen beiden Organisationen. Und darin hat man gemerkt, wie sehr dem ÖGB klar war, dass die als lohndrückende Masse hergeholt werden sollen, weswegen der sich erstens extrem lange gesperrt hat und nicht wollte, dass es Gastarbeit gibt. Und dann wurde eine Einjahresrotation durchgesetzt. Also es sollten Leute immer nur für ein Jahr kommen dürfen und dann müssen sie ausgewechselt werden. Und da war die Hoffnung, na dann werden die wirklich nur geholt, wenn es akute Bedarfsspitzen gibt und dann gibt es keine Auswirkungen aufs Lohnniveau. Und Spoiler, natürlich gab es die. Aber also das nur als Ausführung dazu, wo man merkt, wie sehr klar ist, also wie sehr man auch merkt an dem, was die erzählen, was der staatliche Zweck dabei ist. Und so merkt man an dem, dass der Staat seinen geschätzten Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern ein paar hunderttausend fremde Leute vor die Nase setzt, dass er ihnen damit vorführt, als was er auch sie anerkennt und behandelt. Also das ist jetzt das parallele Argument zu dem, was merkt man über seine kapitalistische Funktion in so einem Land. Man merkt auch was darüber, wie der Staat einen sieht und behandelt. Der will eben auch seine Bevölkerung haben als ökonomische Basis und Ressource seiner Macht. Denn vom nationalen Wachstum lebt ja seine Macht. Und die gibt es eben nur durch den rentablen Gebrauch, den das Kapital von den Leuten macht. Und die sind nur dadurch überlebensfähig und nur so eben diese nützliche Basis für den Staat. Also kümmert er sich darum. Und jetzt noch zum dritten Unterpunkt zur Behandlung dieser Leute. Die sind ja ganz dem Grund entsprechend behandelt und ausgewählt worden, für den sie hergeholt wurden. Eben als Arbeitskräfte. Deshalb sollten sie, das betrifft die Auswahl, möglichst jung und fit sein und aus möglichst ärmlichen Verhältnissen kommen, weil das schon mal ihre Billigkeit und Willigkeit sicherstellte. Und wenn sie dann mal hier waren, wurden sie auch so behandelt, als pure Arbeitskräfte. Da gab es eigene Unterbringungen, getrennt von der restlichen Bevölkerung, so Massenunterbringungen. In Deutschland gab es da öfter mal, ich weiß nicht, ob es hier auch so war, so Artikel von Journalisten, die ziemlich erschrocken sind, wenn sie das gesehen haben und die sich an die Massentierhaltung erinnert fühlten. Auch juristisch wurden die Leute festgelegt auf die Gleichung zwischen dem Gebrauch ihrer Arbeitskraft und der vorübergehenden Erlaubnis zum Hiersein. Da gab es eben sowas wie diese Rotation, in Österreich ein Jahr, in Deutschland gab es Abkommen mit 2 Jahren, also da war die Idee, die sollen sich hier erst gar nicht als irgendwas anderes betätigen, denn als Arbeitskraft. Und in Österreich wurde zum Beispiel auch das passive Wahlrecht für die Betriebsratswahlen bis 2006 ausländischen Arbeitskräften verweigert. Und so weiter. Also da gibt es natürlich weitere Punkte. Aber das nur als Beispiele. Und es gibt oft eine Kritik heutzutage an dieser Art Behandlung, die heißt dann, das war eine verpasste Chance zur Integration. Und das ist eine total falsche Kritik. Denn erstens ignoriert sie einfach komplett, was damals los war und guckt vom Standpunkt der heutigen Definition des Migrationsproblems auf die damalige Behandlung der Leute. Also heutzutage wird über Parallelgesellschaften und sowas geschimpft, na dann hätte man das doch damals verhindern sollen. Aber die sollten ja damals überhaupt nicht integriert werden. Also das, was ich gerade ausgeführt habe, das ist die Brutalität daran, die wurden als Arbeitskräfte hergeholt und entsprechend behandelt. Das kann man daran zur Kenntnis nehmen. Und das Zweite ist, es ist ja auch gar nicht so, also das mag nicht das letzte Wort in Sachen Integration sein, da rede ich gleich drüber. Aber diese Nicht-Integration von damals, die ist ja auch überhaupt nicht einfach historisch und sowas gibt es heute nicht mehr. Also kein einziges Moment von dieser Getrennt- und Sonderbehandlung von damals, von dieser minderen Rechtsstellung und so weiter, ist wirklich ausgestorben. Also diese Schönheiten des alten Gastarbeiterdaseins, die gibt es heute zum Beispiel als verschimmelte Massenquartiere für die Mannschaften von deutschen Wurstfabrikanten oder von Bauunternehmen. Dann gibt es diese osteuropäischen Lkw-Fahrer, die wochenlang in ihren Führerhäuschen leben, also die gleich gar keine andere Wohnung haben. In Österreich gibt es ja auch sehr viele Saisonarbeitskräfte für Tourismus und Bau, die dann in Wiener Parks schlafen oder in Unterführungen. Also ist ja überhaupt nicht so, dass nicht, und also was die an Arbeitsverträgen haben oder nicht haben, dass es da eine solche Art von Behandlung nicht mehr gäbe. Insofern ist es auch totaler Quatsch zu sagen, damals hat man versagt und das ist jetzt aber historisch mal überwunden. Und jetzt habe ich schon gesagt, dabei ist es ja nicht geblieben. Es gab ja durchaus eine Integration. Aber bevor ich jetzt in die einsteige, dürft ihr auch erstmal durchatmen. Und falls es bis hierhin schon irgendwelche kritischen Anmerkungen, Fragen, Kommentare oder sonst was gibt, dann nur raus damit.
Meine Frage,
ja.
Wann war das da mit den Gastarbeitern, oder welche Zeit?
Also in Österreich hat 1961 wurde dieses Raab-Ola-Abkommen abgeschlossen und ja, und ab dann gab es, also in Österreich war es vor allem aus Jugoslawien und der Türkei, waren die Hauptschwerpunkte.
War das dann noch weiter oder war das dann eher nur 60er?
Also hauptsächlich bis in die 70er und dann gab es irgendwann auch in Österreich einen Anwerbestopp. Aber da gab es also trotzdem noch die Gastarbeiter, die sind ja dann nicht alle wieder gegangen. Und ja, also seither gibt es, heute gibt es ja auch Migrationsabkommen, also nicht mehr Gastarbeiter, die heißen nicht mehr so, aber es gibt weiterhin Abkommen mit Staaten, wo zum Beispiel Krankenschwestern oder so hergeholt werden. Ja.
Ich habe nur eine Frage zum ersten Punkt, wo du ausgeführt hast, über den kapitalistischen Grund und Inhalt. Mhm. Aber ich kann keine konkrete Frage stellen. Ich weiß nur, dass ich den Punkt nicht gecheckt habe, wo du über die Preissenkung geredet hast, über die Löhne. Also da war irgendein Absatz und das habe ich nicht. Kannst du das nur mal kurz ausführen?
Ja. Ja, das war vielleicht auch ein bisschen verhaspelt. Also es ist ja so, das gilt allgemein, wenn viele Arbeitslose vorhanden sind, die Arbeit suchen, die sind ja alle darauf angewiesen, die haben ja kein anderes Einkommen, also keine andere Möglichkeit für ein Einkommen, als jemanden zu finden, der sie anstellt. Und entsprechend, je mehr es von denen gibt, umso leichter fällt es in der Regel einem Unternehmer zu einem niedrigen Lohn seinen Arbeitsplatz anzubieten. Und dafür ist es, also dafür, das war ja auch das, was dieser Minister, der Strauß gesagt hat, dafür ist es gerade super, wenn es dann eben mehr Leute gibt, die entweder eh für niedrigere Löhne arbeiten, weil sie aus einem Land kommen, wo das Lohnniveau viel niedriger ist, oder eben wenn sie einfach die Masse erhöhen an Leuten. Also das, die Sorge vom Kapital war damals wirklich und auch vom Staat, demnächst haben wir Vollbeschäftigung um Himmels Willen. Wie soll dann noch Löhne gezahlt werden können? Und dann werden die viel zu hoch. Also so war die Überlegung. Weil eben das habe ich mit Erpressungsverhältnis vorher ausgedrückt. Es fällt halt viel leichter, die Löhne zu drücken, wenn es mehr Leute gibt, die einen brauchen. Mache ich mal mit dem zweiten Teil weiter, oder? Und schließe an die Frage an. Also, da hatte ich ja eben vorher gesagt, es ist ja nicht so, dass die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen dann einfach immer in dieser isolierten Stellung geblieben wären und nach ein, zwei Jahren zurückgeschickt worden wären. Sondern es haben ja Hunderttausende, in Deutschland Millionen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter eine Karriere gemacht durch das Spektrum aufenthaltsrechtlicher Titel hin bis zum Teil zur Einbürgerung. Und ich möchte im Folgenden einen ersten Unterpunkt machen, der eben die Frage behandelt, nämlich die Karriere, die diese Zusatzkräfte aus dem Ausland gemacht haben. Also die will ich erläutern. Und die haben sie ja gemacht innerhalb des Systems, das der Staat als Sozial- und Rechtsstaat betreut. Und da will ich dann wieder was dazu sagen, was man daran merken kann. Also als erstes kann man merken, dass diese totale Trennung, die ich vorher im letzten Punkt hatte, von arbeitendem Staatsvolk auf der einen Seite und ausländischen Zusatzkräften, die ganz auf ihre ökonomische Funktion als benutztes Arbeitsvieh reduziert werden, auf der anderen Seite, dass das objektiv auf Dauer ein Widerspruch ist, der sich gar nicht durchhalten lässt. Und im zweiten Unterpunkt will ich dann darüber reden, dass der Staat bei sich einen Grund dafür hat, dass er es sich mit diesem Widerspruch gar nicht leicht macht. Aber eben erstmal zu der Integration von den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern und überhaupt von Ausländern in die nationale Arbeiterklasse und was die so über deren Bestimmungen verrät. Also, was ja allgemein gilt für die ökonomische Rolle als Arbeitskraft im Dienst des Kapitals, von der die Leute leben müssen und das mehr oder weniger können, dass sie von Anfang bis Ende ohne staatlichen Zugriff und Eingriff überhaupt nicht auskommen, also ohne eine Betreuung im umfassendsten Sinne. Und auch in dieser Hinsicht kann man wieder am auswärtigen Zusatzarbeitsvolk merken, was auch das einheimische Arbeitsvolk ist. Also ihr merkt, diese Argumentation wiederholt sich. Also mal ein paar zentrale Momente von dieser Betreuung. Woran ist da eigentlich zu denken? Da ist schon zu denken an das kapitalistische Ausbeutungsverhältnis überhaupt selbst. Das gibt es nämlich modernerweise als Rechtsverhältnis, also als Arbeitsvertrag. Also vorübergehend wird das Kommando über die eigene Lebenszeit und Lebenskraft gegen Bezahlung pro Stunde oder pro Leistung jemandem überlassen, also einem Unternehmen, mit extra Vorgaben, was die Dauer angeht und die Bedingungen und so weiter. Und das ist bei den ausländischen Arbeitskräften im Prinzip genauso. Die sind ja auch keine Lohnsklaven, sondern Vertragspartner mit Rechten und Pflichten. Die kriegen den Lohn auch wirklich bezahlt. Mit dem dürfen sie anstellen, was sie wollen. Zum Beispiel ihn auch nach Hause in die Heimat überweisen. Der Arbeitstag hat ein definiertes Ende. Und wenn er vorbei ist, gibt es eine definierte Mindestpause, bis der nächste anfängt. Sie dürfen sich gewerkschaftlich betätigen. Es gibt Zuschläge für Sonderbelastungen und so weiter und so fort. Und man merkt, zu solchen Vertragspartnern, die all sowas dann in ihren Arbeitsverträgen stehen haben, zu solchen Vertragspartnern mit Pflichten und Rechten erhebt sie der Staat. Der stellt ihnen seine Rechtshoheit zur Verfügung. Man kann auch sagen, er macht sie im doppelten Sinne zu Rechtssubjekten. Also sie sind dem Recht unterworfen, aber sie können es dann auch für sich in Anspruch nehmen. Und man merkt, das ist offensichtlich total nötig. Diese Gestalten, die sind ja, hatte ich vorher schon, auf Lohnarbeit angewiesen, aber sie haben zugleich überhaupt keine eigenen Mittel zur Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber der Gegenseite. Dafür brauchen sie die staatlich verliehene Rechtsgewalt. Und die kriegen sie auch von ihm, weil er eben das Interesse daran hat, dass sie sich in genau der Rolle betätigen. Dazu gehört auch sowas wie die Sozialversicherung, also zum Beispiel Krankenkasse und Pensionsversicherung. Da erkennt der Staat an, dass das Leben überhaupt nicht in allen Lebenslagen vom Lohn möglich ist. Also wer krank wird, erhält ja, ohne dass es sowas wie eine Krankenkasse gäbe, keinen Lohn. Der wird ja gerade nicht produktiv benutzt. Muss dann auch noch Arztkosten und dergleichen begleichen. Das würde er von seinem Lohn überhaupt nicht hinbekommen. Genauso die Rente, die große Pause am Ende der Arbeitszeit. Da ist der Mensch auch nicht mehr vom Kapital benutzt, erhält also keinen Lohn, könnte also von sich aus, weiß man ja auch, ein Lohn reicht nicht, um sein Leben lang darauf zu sparen, dass man da eine schöne Rente hat. Also könnte davon auch nicht leben. Und da hat der Staat dafür gesorgt mit Zwangskassen, in die alle einzahlen müssen, die abhängig beschäftigt sind, dass dann insgesamt die Klasse vom Lohn leben kann, leben können muss. Also dafür gibt es dann eben Krankengeld und die Gesundheitsleistungen und eben auch die Pensionsversicherung oder die Pension. Auch Arbeitslosigkeit ist auch so ein Ding, das notwendig zu dieser Klasse gehört. Weil schließlich werden die Leute ja nicht deswegen beschäftigt, weil sie eine Arbeit und ein Einkommen brauchen, sondern deswegen, weil sie sich für jemanden lohnen. Also auch nur dann und solange sie sich für jemanden lohnen. Und dann kommt hinzu, dass gerade deswegen Entlassungen in allen Konjunkturlagen ein Mittel des Kapitals sind. Also jetzt nicht nur Entlassungen natürlich, die Leute werden ja benutzt als Mittel des Kapitals, damit sie was produzieren und das Kapital Profit macht. Aber je nachdem lohnt es sich dann eben auch nicht mehr oder es lohnt sich gerade, Leute überflüssig zu machen. Also in allen Konjunkturlagen, da meinte ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das in der Konkurrenz erfolgreich ist. Das wird sich für die weitere Konkurrenz ja wappnen, indem es, das nennt man Rationalisierung, viel Geld ausgibt für eine technische Verbesserung des Produktionsprozesses und die Verbesserung besteht darin, dass sie bezahlte Arbeit einspart. Also, dass Arbeitsplätze wegfallen. Genauso Unternehmen, die in der Konkurrenz unterlegen sind, die haben ja immer noch ein Mittel, um die Krisenbewältigung, die dann ansteht, zu machen. Ja, sie können ja Leute entlassen, kennt man. Ständig gibt es ja immer wieder mal so Massenentlassungen oder sowas. Und insgesamt, das war vorher ja auch schon mal angesprochen, auch nochmal in der Nachfrage, ist Arbeitslosigkeit ihrem Effekt nach ein schönes Mittel allgemeiner Lohnsenkung, beziehungsweise wird eben vom Kapital dazu gemacht. Also je mehr Arbeitslose, umso besser kann man den Lohn drücken. Und auch diese Umgangsweisen des Kapitals mit den Arbeitskräften erkennt der Staat an, wenn er eben für alle Arbeitslosen bzw. alle von Arbeitslosigkeit Bedrohten, also für alle Lohnabhängigen, eine eigene Sozialkasse einrichtet. Und in die integriert er eben auch die dazugeholten Arbeitskräfte aus dem Ausland. Und so sorgt er dafür, dass das Kapital dass die oder dass dem Kapital immer diejenigen erhalten werden, die es gerade nicht gebraucht, also auch nicht bezahlt. Immer als Reserve stehen die dann zur Verfügung. Und da nur als Nebenbemerkung zu den ausländischen Arbeitskräften, dass dieses Schicksal die meistens in besonderem Ausmaß trifft und traf, das ist ja kein Wunder. Die sind ja gerade, wie besprochen, als kostendrückende Masse hierher geholt worden. Und wenn dann akut wieder weniger Leute gebraucht werden, dann wird denen als den besonders erpressbaren und oft genug besonders unverbindlich prekär Beschäftigten auch als Ersten diese Funktion angehängt, dass sie überschüssige Reservemannschaft sind. Und dann noch ein Moment von dieser staatlichen Rundumbetreuung. Zu einer normalen Existenz in dieser Gesellschaft gehört auch die Familie. Das ist für die, also die Familie ist für die meisten lohnabhängigen Leute der letzte Grund dafür, dass sie sich mit den Verhältnissen arrangieren, in denen sie sich bewähren müssen und sich eben an ihren bewähren wollen. Das kennt man ja. Für wen mache ich den ganzen Scheiß? Naja, damit die Kinder mal besser haben und damit wir es zu Hause schön haben. Und wenn es dann mal so eine Familie ist und man in so einem Arbeitsplatz steckt, dann ist die dann aber auch umgekehrt total notwendig, um das auszuhalten. Also man schmeißt seine Einkommen zusammen, man macht eine Arbeitsteilung innerhalb der Familie, man macht diverse Fürsorgeleistungen, also man weiß ja, wie viele Leute ihre Eltern pflegen, aber eben auch die Kinderpflege fällt ja einfach in die Familie. Also die braucht es dann auch, damit man das überhaupt durchhält. Und das findet der Staat total nützlich, schon an seinen eigenen Bürgern. Der schätzt die Familie als Beitrag dafür, dass die lohnabhängige Klasse so gut funktioniert und auch als sittliche Keimzelle. Also dieses Kindererziehen und Bilden und dass das eben auch dafür sorgt, dass alle immer den Zweck haben, sie müssen sich auch irgendwie ums Vorankommen bemühen, das findet er gut. Deshalb stellt er die Familie auch unter besonderen Schutz und verpflichtet sie rechtlich und finanziell aufeinander. Und weil er das schon bei seinen Leuten so gut findet, erkennt er das auch bei den Auswärtigen an, dass sie so einen Bedarf nach Familienzusammenhang irgendwie haben, inklusive privater Kultur und Religion und sowas. Das lässt er also teilweise in irgendwelchen Grenzen zu, erlaubt, auch nicht immer, aber erlaubt schon den Familiennachzug, die Gründung von Vereinen und sowas. Also was ich jetzt vorgeführt habe, an dem, wie er die ausländischen Arbeitskräfte integriert hat, der Staat, ist, dass es die ökonomische Klasse der abhängig Beschäftigten eben nur so gibt, als Objekt und Adressat rechtlicher Ausstattung und politischer Betreuung durch den Staat. Und eben dadurch, deswegen hat er das auch, je länger, je mehr und je unverzichtbarer die ausländischen Leute in seinen Standort eingebaut sind, umso mehr denen zugestanden. Und das habt ihr ja schon gemerkt, ich habe auch öfter schon gesagt, damals und heute und so, also alles, was ich jetzt an den Gastarbeitern ausgeführt habe, gilt natürlich heute genauso für die Leute, die per Rot-Weiß-Rot-Karte reinkommen oder per EU-Freizügigkeit, blaue Karte EU und so weiter. Also der Staat erkennt an, dass die Leute im Verhältnis zu seinen Leistungen stehen, also im Verhältnis zu ihm. Also im Verhältnis zu dem ganzen Prinzip, nachdem er die Verhältnisse bei sich regelt. Als System aus Rechten, die er erteilt und hinter denen er mit seiner ganzen politischen Gewalt steht. Und das ist das, was es gibt und gab als Integration. Also das ist mal die nüchterne Wahrheit von Integration. Übrigens, das ist jetzt eine Nebenbemerkung, ich habe ja vorher mal zitiert diese Klage über das Einwandern in die Sozialsysteme und die Leute sollen gefälligst lieber in den Arbeitsmarkt einwandern. Es sollte jetzt klar geworden sein an diesen Ausführungen, dass das erstens sowieso nicht getrennt voneinander existiert, sondern dass zum Arbeitsmarkt die Sozialsysteme oder zum Arbeiten die Sozialsysteme einfach untrennbar dazugehören. Ohne die gibt es eine Arbeiterklasse überhaupt nicht. Und zweitens ist hoffentlich auch ein bisschen deutlich geworden an dem, wie ich sie beschrieben habe, dass beides, also Arbeitsmarkt wie Sozialsysteme, kein Grund ist, für einen Menschen stolz und eifersüchtig darauf zu sein und das gegen andere verteidigen zu wollen. Aber das war wieder eine Nebenbemerkung. Und weiter im Text geht es damit, dass der Staat eben lauter Leuten, die dazugekommen sind, jetzt eben, also Fremden ursprünglich, dass er die nicht nur eingebunden hat ins ökonomische Treiben, sondern dass das verbunden damit ist, dass sie ganz viele von den Rechten und manche sogar fast alle Rechte genießen, die so richtig echte Einheimische haben. Und am Ende, wenn sie eingebürgert werden, was ja manche werden, dann haben sie sogar das alles überwölbende Recht der Staatsbürgerschaft. Und das ist dann der End- und Höhepunkt der Integration. Also das war jetzt der Punkt dazu, den ich angekündigt hatte damit, dass der Staat es gar nicht dabei belässt, dass die fremden Arbeiter bloße Fremde bleiben, sondern dass er sie eben als Teil nach und nach der arbeitenden Klasse nach und nach integriert. Aber neben dem, dass diese Integration stattgefunden hat, also diese Art von Integration, die es eben wirklich gibt und gab, muss man auch was Zweites zur Kenntnis nehmen. Nämlich, es hat total lange gedauert, in jedem einzelnen Fall, bis der Staat sich zu so einer Integration bereit erklärt hat. Also ich habe ja vorher schon die Beschwerde darüber zitiert, damals hätte man mal mehr Integration machen müssen und es war bei jedem einzelnen Fortschritt so. Sollen eigentlich Gastarbeiter Familienbeihilfe kriegen? Riesending. Muss man die wirklich in jedes Sozialsystem integrieren? Jetzt seit 2018 werden ja in Österreich die Kindergelder indexiert für Kinder, die gar nicht in Österreich, sondern im EU-Ausland leben. In Deutschland wird aktuell darüber diskutiert, müssen Saisonarbeitskräfte wirklich unbedingt den Mindestlohn kriegen, dann lohnen sich die ja überhaupt nicht und so weiter. Und auch in jedem Einzelfall von der Karriere von so einem Menschen, der hergekommen ist und dann eben, also mit Karriere meine ich jetzt, wie der versucht oder wie der halt vom Staat dann auch so eingeteilt wird, nach und nach von einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis zu einer Niederlassungserlaubnis zu kommen und so weiter. Auch diese Karriere macht der Staat sich selber und den Betreffenden überhaupt nicht leicht. Ihr kennt bestimmt alle die Berichte, also es gibt ja sogar manchmal Beschwerden von Unternehmen, wenn sie dann jemanden als Arbeitskraft haben wollen, was das für eine schreckliche Bürokratie ist. Also da hört man es dann mal so, für den Einzelnen ist es immer ein Riesenkampf, sich da durchzuwurscheln. Und das alles belegt, dass der Staat neben der ökonomischen Nützlichkeit und der damit verbundenen sozialen Betreuung, also eben dem, dass er die Leute nützlich haben will, als nützliche Arbeitskräfte haben will und die deshalb auch in sein Sozialsystem integriert, dass er daneben noch einen anderen Standpunkt gegenüber den Fremden kennt, der darin gar nicht aufgeht. Man könnte auch sagen, er fremdelt mit den ausländischen Leuten in einem etwas grundsätzlicheren Sinn und das legt er ihnen als Vorbehalt zur Last. Und das ist mein zweiter und letzter Unterpunkt, der eben darüber geht, worin besteht denn jetzt dieser Standpunkt, worin besteht dieses Fremdeln und worin hat das seinen Grund? Der Standpunkt zu den Fremden, der ist ein Spiegelbild zum Standpunkt, zur Stellung, die der Staat zu seinem eigenen Volk einnimmt. Deshalb kommt jetzt erstmal wieder ein bisschen ein Ausflug, bevor ich dann beantworte, woher kommt der Standpunkt zu den Fremden, weil eben jetzt muss ich erstmal diese Stellung zum eigenen Volk bestimmen. Weil das eigene Volk betrachtet der Staat eben auch nicht einfach als die Leute, an denen er jeden Bedarf des Kapitals nachvollzieht, wie ich es ja auch an den ausländischen Arbeitskräften erzählt habe, denn dann gäbe es ja gar keine Unterscheidung. Also der Bedarf des Kapitals, man könnte sagen, der ist total weltläufig, ist auf jeden Fall gleichmacherisch. Das unterscheidet nicht nach der Herkunft, das unterscheidet danach, ob ihm jemand da nützlich erscheint. Aber der Staat unterscheidet schon. Der bezieht sich auf die vom Kapital zu Arbeitskräften reduzierten Leute, wenn sie eben Österreicher sind, jetzt in dem Fall, zugleich als den Menschenschlag, der exklusiv ihm zugehörig ist. Also was heißt das? Was ist dieser Standpunkt zum eigenen Volk? Das hat zwei Bedeutungen. Das erste: Der Staat, der versteht sich als Diener am Anspruch seiner Bürger auf eine Herrschaft, also darauf, dass sie beherrscht werden und dass er das tut und will. Das ist ja ein recht widersprüchlicher Wille, den er da unterstellt. Wir wollen beherrscht werden. Aber dieser von ihm unterstellte Wille hat einen Grund. Die Bürger brauchen diese monopolistische, souveräne Gewalt des Staates. Mit der betreut er ihr Leben. Also einen Ausschnitt davon hatten wir gerade, wie er die Arbeiterklasse betreut, aber das gilt überhaupt. Er ermöglicht ihnen überhaupt ihre Existenz als bürgerliche Konkurrenzsubjekte. Und das gilt sowohl für die, eben die große Mehrheit, die kein Eigentum haben, von denen jetzt schon viel die Rede war, aber auch für die mit Eigentum. Denn alle brauchen von der Polizei bis zum öffentlichen Schul- und Gesundheitswesen seine Leistungen. Also das heißt, der Staat übt seine Gewalt über sie aus, damit sie überhaupt ihre Rollen spielen können, in denen er sie haben will. Und darin versteht er seine Gewalt als Dienst an ihn. Darin ist eingeschlossen, dass er alle anderen Staaten mit ihrer Gewalt von diesem politischen Zugriff ausschließt. Das war vorher auch schon mal angesprochen darin, als es darum ging, warum Migration als staatliche Tat immer gleich eine zwischenstaatliche Sache ist. Weil die fremden Bürger eben einer fremden Herrschaft unterstehen. Und diese fremde Herrschaft schließt ihrerseits prinzipiell den Zugriff anderer Herrschaften auf sie aus. Also die erste und prinzipielle Dienstleistung des Staats ist, dass er dieses exklusive Monopol herstellt. So definiert er sein Volk und so macht er überhaupt sein Volk. Also seine Gewaltleistung, dass er alle anderen staatlichen Gewalten ausschließt, die wird zur Eigenschaft dieses Menschenschlags und ist sie dann auch. Also dann sind sie eben Österreicher oder Deutsche oder Italiener und so weiter und werden von allen Staaten entsprechend dieser Eigenschaft behandelt, die an ihnen hergestellt wurde. Und diese Tat versteht eben der Staat als Dienst an seinen Leuten. Seine Gewalt über diesen Menschenschlag praktiziert er mit dem Standpunkt, dass er den Leuten zu ihrem Recht auf dieses exklusive Verhältnis verhilft. Also was er herstellt mit seiner Gewalt, indem er alle anderen Menschen davon ausschließt. Also die Bürger, die ihm unterworfen sind, die er mit seiner Gewalt unterwirft, die sollen seine Gewalt über sie so verstehen, als schönes Privileg, dass andere, also alle anderen, die damit alle Ausländerinnen und Ausländer sind, nicht zu dem Kollektiv gehören, das er damit der Sache nach überhaupt erst stiftet. Also eben, anders gibt es ja Volk gar nicht, als so, dass der Staat es stiftet. Aber nach der allgemeinen Auffassung schützt er es vor anderen, indem er die ausgrenzt. Also das ist die erste Bedeutung der exklusiven Zugehörigkeit des Volks zum Staat. Er schafft es durch seine Gewalt über die Leute und damit den Ausschluss anderer Gewalt auf sie. Und er will seinen gewaltmäßigen Zugriff auf die Leute als Schutz vor fremder Gewalt und als Ausschluss anderer Menschen aus dem Kollektiv verstanden wissen, das er so herstellt. Also das ist die eine Bedeutung. Und die zweite, ich bin immer noch dabei, wie er sich zu seinem Volk stellt. Diese patriotische Auffassung, also dass die Leute eben das als Dienst an sich und an diesem Kollektiv verstehen sollen, die ist für den Staat deshalb so wichtig, weil er umgekehrt darauf besteht, dass er wegen dieser exklusiven gewaltmäßigen Betreuung der Leute ein Recht auf deren Zustimmung zu seiner Gewalt hat. Also er will ganz getrennt davon, was die im Einzelnen davon haben, unbedingt ihre Loyalität, die betrachtet er als sein Recht. Das heißt, er verlangt, dass sich alle seine Bürgerinnen und Bürger absolut, losgelöst von allem, positiv zu ihm stellen. Sie sollen ja nicht bloß opportunistisch gehorchen, naja, wenn ich dem jetzt mal unterworfen bin, dann mache ich halt, was er sagt oder sowas, sondern die sollen wirklich diese gewaltsame Herstellung des Kollektivs Volk, die er macht, zum Grund machen für Treue zu ihm. Und das, diese Treue, die ist dann die wichtigste und quasi natürliche Eigenschaft, also man merkt schon, quasi natürlich, so wird das behandelt und es ist natürlich eine Riesenabsurdität, weil da ist ja nichts dran, Natur. Also die wird zur quasi natürlichen Eigenschaft von den Bürgerinnen und Bürgern jenseits ihres materiellen Lebens. Da ist es dann selbstverständlich, natürlich, ich bin Österreicherin, natürlich bin ich für Österreich. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger diese Eigenschaft praktizieren, dann verstehen sie das so, dass sie damit sich als Volk die Treue halten. Also das war die zweite Bedeutung von der exklusiven Zusammengehörigkeit von Volk und Staat, dass der Staat den Anspruch hat auf die Treue seiner Bürger. Und das heißt umgekehrt, und da komme ich jetzt zum Standpunkt zu den Fremden. Diejenigen, die bloß da sind, ohne Österreicher oder Österreicherin zu sein, die betrachtet der Staat zwar als bedingt brauchbar, aber eben nicht unbedingt loyal. Also seine Ausgrenzungs- und Sortierungsleistung zwischen eigenen und Fremden, die legt er den Fremden in Form eines Misstrauens zur Last. Das ist ein Misstrauen, das genauso unbedingt ist und grundsätzlich wie das wechselseitige Dienst- und Loyalitätsverhältnis, das er zu seinen Bürgern einnimmt und ihnen als quasi angeborene Gesinnung unterstellt. Also da ist es ja auch so, dass er so tut, als wäre das eine natürliche Sache, die einfach da ist ohne Willen, also gar nicht irgendwas Bewusstes. Also so war das gemeint mit dem Spiegelbild. Was er seinen Bürgern einfach unterstellt, nämlich eben diese Loyalität, die sie mit der Muttermilch aufgesogen haben, das spricht der anderen Bürgern anderer Staaten genauso prinzipiell ab. Das ist jetzt das Fremdeln. Und da bin ich jetzt endlich beim Zusammenhang von Notwendigkeit und Problem aus der Einleitung. Also nachdem ich ja im ersten Teil über die Notwendigkeit von Migration geredet habe und jetzt zu Problem an der Migration kommen wollte, dass der Staat da immer sieht. Also der Standpunkt der exklusiven Zugehörigkeit des Volks zum Staat und des Staats zum Volk, den ich jetzt kennzeichnen wollte, und ohne den es keine nationale Staatsgewalt gibt, dieser Standpunkt, der verschwimmt nicht etwa, wenn ökonomisch die Leute mit österreichischem Pass hier überhaupt nichts mehr Besonderes sind, also wenn lauter eingewanderte Leute als genau gleich abhängig beschäftigte Figuren hier sind wie die österreichischen, sondern umgekehrt wird das gerade noch viel schärfer. Also der Unterscheidungsbedarf zwischen beiden, der wird dadurch verschärft, dass ganz viele Fremde da sind. Und das sage ich deshalb so explizit, weil in der Literatur zur Migrationsgeschichte von Österreich, da kommen öfter mal so verwunderte Anmerkungen, man hätte ja gedacht, je mehr kommen, desto mehr wird es dann auch irgendwann mal unwichtig. Dann müssen sich die Vorbehalte doch mal langsam erledigen. Also erstens kennt dann jeder Fremde, weil es sind ja so viele da, dann können sie auch nicht mehr immer Vorbehalte haben. Und zweitens wäre es ja dann irgendwie auch unpraktisch. Aber es weiß ja jeder, wie stark die rechten Tendenzen sind, nicht nur in Österreich, genauso in Deutschland und in lauter anderen Ländern, wie stark die Vorbehalte sind gegenüber Ausländerinnen und Ausländern und allem, was irgendwie als Migrationshintergrund tituliert wird. Also das kann man ja nun wirklich nicht behaupten. Und ich will jetzt gerade sagen, das erklärt sich auch genau so, oder wie ich jetzt gleich sagen will, erklärt es sich. Aber nochmal, damit es klar ist, was ich damit meine, die sind jetzt alle in irgendwas gleich. Also Österreicherinnen und Österreicher sind jetzt genauso Teil dessen, was es überhaupt gibt als Weltbevölkerung. Nämlich eine Menschheit, die überall auf der Welt vom Kapital kapitalistisch verwendet wird, überall daraufhin begutachtet und verglichen wird, was man so mit ihr anstellen kann und unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis, und die eben zum Teil auch von Staaten mobil gemacht wird, wenn es sich lohnt und aufdrängt, also was wir jetzt an den Gastarbeitern und sonstigen Menschen hatten, die da so rumgeschoben werden. So gibt es jetzt sowas wie eine Weltbevölkerung. Das sind jetzt die Österreicherinnen und Österreicher genauso wie andere, die hier sind. Und genau darin, diese Gleichheit in ihrer ökonomischen Rolle, in der sie ja auch vom Staat gewollt und betreut werden, das ist jetzt eben die Behauptung, die produziert den Bedarf der Unterscheidung zwischen Bevölkerung, die kapitalistisch woanders oder hier gebraucht wird, und dem eigenen Volk. Also ich behaupte also, die Unterscheidung zwischen Bevölkerung und Volk wird denen total wichtig. Und um das mal zu illustrieren, erinnere ich an die Unterscheidung, die demokratische, bürgerliche Politiker und Politikerinnen den ganzen Tag, jeden Tag, von morgens bis abends machen. Also es gibt manchmal so Kritik, die appellieren wieder an niedere nationalistische Ressentiments, nur weil sie im Wahlkampf sind. Stimmt aber in der Regel überhaupt nicht, weil die denken ja nicht im Wahlkampf plötzlich anders und haben da was gegen Ausländer und sonst nicht oder sowas. Die sind ja selber Nationalisten, und zwar mit Macht ausgestattete. Die repräsentieren und praktizieren die exklusive Einheit von Staat und Volk und das Recht der Nation auf Erfolg gegen alle anderen Nationen. Und darin sind sie ja gerade Diener ihres Volks, dass sie diesem Anspruch auf nationalen Erfolg Rechnung tragen. Und deshalb, wenn jetzt dieselben Politiker gegen Fremde hetzen, die genauso gleichzeitig irgendwelche Migrationsabkommen schließen oder sonstige Gesetze beschließen zur Einwanderungspolitik, dann sind sie ganz ehrlich, die heucheln gar nicht. Denn der Staat will ja auch die gewünschten Ausländerinnen und Ausländer ausdrücklich nicht um deretwillen, also nicht, weil die herkommen wollen oder weil man die irgendwie gerne hier haben will, sondern er will sie wegen des Erfolgs der exklusiven Nationalgemeinschaft, also wegen des Erfolgs von dem Standort. Das merkt man an jedem Lob, das für die nützlichen, gewollten Ausländer immer ausgesprochen wird, zum Beispiel im Vergleich zu den ganz unnützlichen. Oder wenn Rechten gesagt wird, du musst nicht gegen Ausländer sein, die sind doch gut. Ja, was wird dann da so angebracht? Da wird gesagt, die übernehmen doch lauter Arbeiten, für die die einheimischen Bewerber fehlen. Was wären wir ohne die Bauarbeiter aus sonst wo? Oder die sind nötig, das ist jetzt ein Zitat, für die Sicherung des Wohlfahrtsstaats oder für die Verteidigung unseres Wohlstands und so weiter. Also da merkt man, ja, wofür werden die jetzt gelobt? Dafür, dass sie doch für uns als österreichischen Standort total nützlich sind. Also insofern ist es überhaupt keine Doppelmoral, sondern gehört zusammen, wenn die einerseits dagegen hetzen, dass Fremde herkommen und andererseits welche reinlassen und dafür werben und sie benutzen lassen wollen, weil sie das eben gerade als Dienst an ihren eigenen Bürgern verstehen. Also so merkt man diesen Bedarf der Unterscheidung und da wollte ich eben was dazu sagen, dass man den auch nicht missverstehen sollte als Lüge. Sondern das ist ein Ausdruck davon, dass der Staat es eben sich schuldig ist, dass er nachdrücklich auf dem Unterschied besteht zwischen den Leuten, deren Privileg es ist, dass sie von seiner Gewalt betreut werden, und denen, die an sich noch nicht mal das Recht haben, überhaupt hier zu sein. Und auch ein Ausdruck davon ist, dass schon ihre Anwesenheit deswegen so ein heißes Eisen ist. Ist erstmal gar nicht vorgesehen und dann für die Politik dauernd Objekt von peniblen staatlichen Sonderregelungen. Und die sind erst zu Ende, wenn jemand dann wirklich die Staatsbürgerschaft kriegt. Da gibt der Staat rechtlich offiziell sein Misstrauen auf, aber das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass jeder Politiker dann sein Misstrauen aufgibt. Also ihr kennt das ja, dass dann immer noch gesagt wird, ob die wirklich zu uns passen. Und dann gibt es so Listen von der FPÖ, die am liebsten auch lauter Eingebürgerte immer noch für Probleme hält. Und in Deutschland gibt es inzwischen zum Beispiel eine 10-jährige Probezeit für Eingebürgerte. Wenn die dann in den 10 Jahren irgendwelche schweren Straftaten verüben, dann wird ihnen die Staatsbürgerschaft wieder entzogen. Also da merkt man schon die Anwesenheit. Ein Riesenproblem, aber für den Staat zumindest gibt es diesen Endpunkt. Mit der Staatsbürgerschaftsverleihung ist der Mensch dann anerkannt als loyaler Teil meines Volks. Für das patriotische Gemüt der Bürger, das von den Politikern gebildet und angestachelt wird, gibt es noch mehr als für die Politiker, die da auch nicht immer so am Ende sind, überhaupt nicht so einen versöhnlichen Endpunkt der Migrantenkarriere. Weil ein echter Patriot, das hatte ich vorher schon mal am Anfang auch, ist sich sicher, dass die Anwesenheit von Fremden ein Problem ist und dafür ist ihm die Frage des Passes total egal. Also dafür gibt es so Sprachdenkmäler auch wie Passdeutsche und echte Deutsche oder autochtone Österreicher. Weil die sehen das Problem ganz prinzipiell in der Anwesenheit von Fremden. Das ist für sie ein Verrat am Volk. Denn das Volk hat ja, Wiederholung, exklusiv das Recht auf die Fürsorge durch die Staatsgewalt und überhaupt aufs Dasein. Und jetzt ist es so, wer mit dieser Gewissheit die ganze Realität seines Daseins in Österreich betrachtet, ja, der hat so eine Brille auf, da werden alle Schwierigkeiten und Härten des Lebens in dieser Klassengesellschaft zu Beweisen für den Verrat am Volk. Denn Anlässe für Unzufriedenheit gibt es ja mehr als genug. Man hat ja ständig Probleme, Lohnknappheit, Mietprobleme, mangelnde Kinderbetreuung und so weiter. Aber der patriotische, beleidigte Standpunkt, der guckt auf alle Härten, die sich so auftun in so einem Arbeitsleben, so, dass er nicht etwa sagt, naja, das muss wohl irgendwie an der Konkurrenz liegen und daran, dass ich so blöde Mittel in mir habe, also so ziemlich keine, sondern das liegt an den anderen Konkurrenten. Und wenn schon an den anderen Konkurrenten, ja dann natürlich als allererstes an denen, die wegen ihrer Herkunft eigentlich überhaupt nicht das Recht haben, sich überhaupt an diesem Lebenskampf zu beteiligen. Also deshalb erkennt an jeder beschissenen Lebenslage in der österreichischen Klassengesellschaft ein beleidigter Österreicher, Stereotyp immer genau eins: die Ausländer, die sind sein großes Unglück. Und jetzt ist es so, wenn es für den Staat ganz gut läuft, dann fühlt sich dieser, ich nenne ihn mal Hausmeisterstandpunkt, also das ist hier unser Haus, den die Politik da ins Werk und ins Recht setzt und aufstachelt, dann fühlt er sich damit bedient, dass der Staat ihm Recht gibt. Also dass er ihm Recht gibt darin, dass Österreicherinnen und Österreicher eben mehr sind und etwas grundsätzlich anderes als auch noch so ein Stück kapitalistisch bewirtschafteter Weltbevölkerung, sondern dass sie das exklusive Objekt seiner Zuwendung sind. Dann sorgt er zwar überhaupt nicht dafür, dass ihnen diese schreckliche Zumutung erspart wird, dass glatt auch noch andere Leute hierher kommen. Wie gesagt, das hält der Staat ja für nötig für seinen kapitalistischen Standort. Aber umso mehr sorgt er dafür, dass sie das auch wirklich und ausgiebig als Zumutung empfinden dürfen. Und das macht er ihnen dadurch klar, dass er seine Gewalt ausgiebig dafür gebraucht, dass er diejenigen aussperrt, die auch er nicht will, dass er diejenigen sichtbar schlechter stellt, die hier sind, obwohl sie doch eigentlich nicht hergehören, und dass er das alles mit einer ausgiebigen Propaganda begleitet, damit es auch jeder mitkriegt. Und jetzt, ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, kommen die Geflüchteten rein. Die sind nämlich für dieses Klarmachen davon, dass der Staat den Ausgrenzungsbedarf der Bürger befriedigt, den er stiftet, dafür sind sie das total passende und bevorzugte Anschauungsmaterial. Weil für diese Sorte Migration, von der ich ja bisher jetzt gar nicht geredet habe, gilt der gute Grund gerade nicht, den der Staat kennt für die Zumutung an sein Volk, dass es doch Ausländer aushalten muss. Nach denen hat nicht er einen Bedarf angemeldet, sondern die entfliehen bloß in eigener Berechnung aus Nöten und die scheren sich dabei nicht um irgendwelche zwischenstaatlichen Regelungen oder die Frage, ob die Staaten da erstmal was abzusprechen hätten. Und damit sind sie eben das unerwünschte Anhängsel von der Mobilisierung der Weltbevölkerung, das in der regulären Migration vom Staat betrieben wird und stattfindet. Bei denen ist deshalb auch für den Staat total klar, dass ihnen das Glück des Hierseins nicht zusteht. Die kommen ja bloß, weil sie es nötig haben. Und entsprechend werden sie zurzeit unter anderem an der deutschen Grenze behandelt. Das österreichische Bundesministerium für Inneres hat sich in seiner Halbjahresbilanz 2025 ausführlich dafür gelobt, dass es so eine harte und gerechte Asylpolitik macht, mit der es die Aufgriffs- und Asylantragszahlen schon erheblich runterbekommen hat und in naher Zukunft auf Null bringen will. Also da ist es sich der Staat schuldig, klarzustellen, dass die nicht bloß nicht bestellt sind und von daher nicht hierher gehören, sondern dass sie ein Anschlag auf das gute Volk sind, ein Anschlag auf das exklusive Betreuungsverhältnis, das dieses Volk sich dadurch verdient, dass es ihm unterworfen ist. Und das ist ja wunderbar, also so bleibt auch in einer modernen, kapitalistisch weltläufigen Nation mit einem großen Anteil an hergeholten Arbeitskräften und integrierten Menschen, bleibt auch da die Intimität von so einer erlesenen Volksgemeinschaft intakt. Darüber, dass demonstrativ ausgrenzende staatliche Gewalt gegen jene ausgeübt wird, die nicht dazu gehören. Und dazu noch eine letzte Bemerkung. Also die Politiker, die sind sich ja in allem Großen und Ganzen sehr einig darin, dass sich den irregulären, also von ihnen so genannten Migrantinnen und Migranten gegenüber moralisch eindeutig ganz viel Antihumanismus gehört. Aber der wirkliche Umgang mit Geflüchteten sieht dann doch ein bisschen vertrackter aus, als es so volksparteiliche oder freiheitliche Politiker in Österreich beschwören. Und das wäre auch ein Thema, aber für einen anderen Abend.